Deutschlandfunk Kultur. Fazit Spezial.
Heute mit Susanne Burkhardt und
André Mumot.
Herzlich willkommen. Wir haben heute das Studio verlassen und sind da, wo sich die deutschsprachige Theaterwelt gerade trifft, live bei der Eröffnung des Berliner Theatertreffens im Haus der Berliner Festspiele.
Es ist die 60. Ausgabe und die Eröffnungspremiere dieser Jubiläumsausgabe, die hat schon am Nachmittag begonnen, sehr früh um 16 Uhr und sie läuft immer noch, sie ist noch im vollen Gange. Deshalb ist es hier, wo wir stehen, im Foyer jetzt noch ganz still. Das wird sich dann wahrscheinlich so in gut 20 Minuten ändern, also dann, wenn das Publikum aus dieser siebenstündigen Inszenierung kommt.
Und diese siebenstündige Inszenierung, die heißt Das Vermächtnis, inszeniert von Philipp Stölzel, das ist ein Gastspiel vom Residenztheater in München und damit eine von 10 bemerkenswerten Inszenierungen des deutschsprachigen Raums. Inszenierungen, die von der siebenköpfigen Kritikerinnenjury als bemerkenswert bezeichnet werden. Und diese Inszenierung, um die geht es hier in der kommenden Stunde live vom Berliner Theatertreffen.
Aber natürlich nicht nur. Wir fragen zum Beispiel auch Schauspieler und Autor Edgar Selge, was einen guten Schauspieler, eine gute Schauspielerin ausmacht. Wir haben die österreichische Choreografin Florentina Holzinger bei uns, eine der angesagtesten Theatermacherinnen derzeit. Und wir werfen Blicke auf das internationale Rahmenprogramm. Außerdem sprechen wir mit der neuen Theatertreffenleitung und haben hier noch viele andere Gäste zu Besuch.
Ja, und in der ersten Pause, das war so gegen 18 Uhr, als alle draußen so plaudernd standen im wunderschönen Sommerwetter, da war vor dem Festspielhaus das hier zu hören. Ja, ein Schrei, und dieser Schrei, der kam von der polnisch-belarussischen Aktivistin und Künstlerin Jana Szostak. Sie ist bei diesem Theatertreffen Artist in Residence und sie weiß natürlich, dass die Aufmerksamkeit angesichts der Krisen der Welt ein ziemlich begrenztes Gut ist. Seit 2 Jahren geht sie immer wieder auf öffentliche Plätze, um 1 Minute lang zu schreien, und sie will damit daran erinnern, dass die Oppositionellen in Belarus nach wie vor täglich verfolgt, verhaftet, entführt und getötet werden.
Wir haben Jana Szostak vor unserer Sendung getroffen und wir haben sie gefragt, was es genau mit dieser speziellen Form des Protestes auf sich hat.
My intention first of all was to remember about people that are still in Belarus and just give them this kind of symbolical voice.
Meine Absicht ist es, an die Menschen in Weißrussland zu erinnern und ihnen so eine symbolische Stimme zu verleihen. Ein flüchtiger Moment, eine Art des Gedenkens an alle Opfer des Regimes und an die politischen Gefangenen. Aber der üblichen Schweigeminute wollte ich eine Minute des Schreiens entgegensetzen. Wir haben einfach zu lange geschwiegen. Der Schrei ist ein anderes Mittel. Und wenn er funktioniert, warum nicht?
One of the ways, and if it works, why not?
Haben Sie den Eindruck, dass besonders Weißrussland durch den Ukraine-Krieg ein bisschen in dem westlichen Fokus in Vergessenheit geraten ist, die Situation dort?
For sure, and also because of the reason that a Belarusian regime joined to this war, that's why people from the opposition from Belarus, they become invisible.
Ganz sicher, aber auch, weil das heutige weißrussische System sich dem Krieg gegen die Ukraine angeschlossen hat. Deshalb ist auch unsere Opposition unsichtbar geworden. Lukaschenko und Putin kämpfen zusammen. Und so viele in Weißrussland haben sich ihnen angeschlossen. Für uns war das schon vorher absehbar.
Wenn Sie die Schreie aufführen, wenn Sie vor den Veranstaltungen stehen und schreien, kommen Sie dann mit den Menschen, die davon aufgeschreckt werden, in Kontakt? Sprechen Sie dann mit denen? Gibt es da Kommunikation?
Yeah, definitely. And also when a minute of scream become loud 2 years ago.
Ja, definitiv. Nachdem Weißrussland vor 2 Jahren eine Ryanair-Maschine entführte, um einen Oppositionellen zu verhaften, haben wir eine Pressekonferenz veranstaltet und von diesem Augenblick an wurde die Minute of Scream-Performance deutlich bekannter, auch in den Medien. Die Menschen auf der Straße sind stehen geblieben, haben Fragen gestellt und so konnte man ihnen besser verständlich machen, was in unserem Land wirklich vor sich geht, noch immer.
Mass-Media supposed to put a lot of attention to one problem and then to another and then in the world something happened.
Die großen Medien richten ihre Aufmerksamkeit natürlich auf immer neue Probleme. Und unser Gehirn geht dann davon aus, dass die alten Missstände nicht mehr existieren. Mit dem Schrei kann ich die Aufmerksamkeit wieder auf die entsetzlichen Dinge richten, die in einer Realität passieren, die wenige hundert Kilometer entfernt von uns ist. Aber es geht nicht nur um die Menschen auf der Straße. Die Minute of Scream hat auch Politiker angespornt und damit echte Wirkung und politische Veränderungen provoziert, nicht nur symbolische, zum Beispiel bei der Migrationspolitik.
To bring a real impact to the political changes, not only symbolical, in the context of migration policy.
Wie wird das aussehen? Wo werden Sie während des Theatertreffens diesen einminütigen Schrei ausstoßen? Wird es immer hier vorm Haus der Berliner Festspiele sein oder an verschiedenen Orten während des Theatertreffens?
No, it will be like according to the whole festival. It will happen 7 more times.
Während des Festivals wird die Minute of Scream nicht täglich, aber noch 7 weitere Male stattfinden. Entscheidend ist, jeder kann mitmachen. Es gibt ja auch noch einen weiteren Grund, warum die Menschen sich beteiligen. Unser Schrei wird doch ganz allgemein zum Symbol für diese seltsame Zeit, in der wir leben. Das kann man so herausbrüllen. Man kann gemeinsam schreien und mit dem Schweigen aufhören.
Just to throw it out with the help of Scream, so everyone can join. Do not be silent.
Wir hoffen, dass viele solidarisch mit Ihnen schreien werden in den kommenden Tagen. Ganz herzlichen Dank, Jana Schostak.
Thank you.
Also, wenn Sie mitmachen wollen und sich die Verzweiflung über die Entwicklungen in der Welt von der Seele schreien wollen, mit Jana Schostak zusammen, die Termine und die Orte, an denen Sie sie treffen können, die finden Sie online auf der Seite der Berliner Festspiele.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir senden heute live vom Eröffnungsabend des Berliner Theatertreffens. Und normalerweise ist dann im Hintergrund ziemlich viel Lärm. Dass Sie jetzt hier keine Partystimmung hören, das liegt nicht daran, dass hier alle so schlecht gelaunt sind, sondern eigentlich nur daran, dass die Eröffnungspremiere immer noch läuft, sogar noch länger als ursprünglich geplant. Wahrscheinlich ist sie erst so in 10, 15 Minuten zu Ende. Ein 7-stündiger Abend, das ist lang, aber durchaus nicht die längste Produktion in der 60-jährigen Geschichte des Theatertreffens. Gerd Brendel wirft einen ganz persönlichen Blick auf Marathonabende, erlebt hier im Haus der Berliner Festspiele.
11:30! Verzeiht, 11:30.
Und manchmal ging es noch länger. Tagebuchnotiz von der Theatertreffeneröffnung am 6. Mai 2011. Mit gleich 3 Elfriede Jelinek-Stücken, das Werk im Bus, der Sturz, in der Regie von Karin Bayer. 22.30 Uhr. Meine Begleitung ergreift die Flucht. 0.15 Uhr. Munter machende Substanz auf dem Klo. 0.20 Uhr. Im Foyer treffe ich die Pressesprecherin. Wir haben Hunger. Worauf sie einen Gutschein fürs Premierenbuffet aus ihrer Handtasche kramt.
Wir müssen leben. Wir müssen leben.
Wir müssen leben, forderte schon eine der 3 Schwestern in der Inszenierung von Peter Stein 1984. Vor allem stundenlanges Theater überleben.
Die Erfahrung von Zeit, dass Zeit überhaupt eine Art von Fiktion ist und in Wirklichkeit nur für uns wichtig ist, weil wir sie erfunden haben quasi, das ist ein zentrales Thema vom Theater.
Hat Peter Stein einmal gesagt. Wobei seine 3 Schwestern beim Theatertreffen 1984 mit 3 Stunden 15 Minuten noch nicht einmal zu seinen längsten Arbeiten gehörte. Sein sich über einen Tag und eine Nacht erstreckenden Faust schaffte es nicht zum Theatertreffen. In der Liste der längsten Inszenierungen steht vielmehr ein mittlerweile auch nicht mehr ganz junger Regisseur, Frank Castorf. Dessen immerhin fast 7-stündiger Faust, eingeladen 2018, hat sich mir vor allem durch eine heitere Backstage-Runde mit dem Bühnenbildner während einer eigenmächtig eingelegten Pause eingeprägt. Als ich ein paar Gin Tonics später wieder meinen Platz im Zuschauerraum einnahm, waren Martin Wuttger als Faust und Marc Hosemann als Mephisto gerade in der Hexenküche von Sophie Reuss angekommen.
Aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8, so ist vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist das Hexen 1x1.
um das Hexen-Einmaleins zu erleben, wie die schon von Marx beschriebene Quantität stundenlangen Theaterhockens in die Qualität einmaliger Theatermomente umschlägt, bedarf es Ausdauer und Glück.
Das ist noch lange nicht vorüber. Ich kenne es wohl.
Denn schon ein Jahr später ging der Theatermarathon weiter. Mit Christopher Rüpings Dionysos-Stadt. 9,5 Stunden. Von Prometheus bis zur Fußball-WM. Der Trojanische Krieg als Rockkonzert, die Orestie als Seifenoper. Wer wollte, durfte auf der Bühne Zigaretten rauchen und mit den Schauspielern Uso trinken. Am Ende war die Zeit vergessen. Zu Beginn hatte Nils Kahnwald in einer Stand-up-Comedy-Nummer behauptet, und wenn das hier alles vorbei ist, sitze ich in meiner Garderobe und weine. Es können eigentlich nur Freudentränen gewesen sein. So glücklich und erlöst, applaudierte das Publikum am Ende.
Ja, mal sehen, wie das Publikum heute applaudieren wird und ob es auch weinen wird. Wir haben gehört, diese Inszenierung, die es heute zu sehen gibt von Philipp Stölzel, das Vermächtnis soll sehr rührend sein am Ende. Soweit sind wir aber nicht. Dafür haben wir jetzt jemanden zu Gast, da freuen wir uns sehr. Eine der eingeladenen Regisseurinnen zum Theatertreffen bei uns ist jetzt die Extremkünstlerin, könnte man sagen, die österreichische Tänzerin, Choreografin, Performerin Florentina Holzinger. Mit ihrer Performance Tanz war sie schon vor 3 Jahren hier beim TT, beim Theatertreffen. Derzeit verschafft ihre Arbeit Ophelias Got Talent der Volksbühne ständig ausverkaufte Vorstellungen.
Ja, wie beschreibt man das am besten, was man da sieht? Ich glaube, so eine Mischung aus Tanz, Martial Arts, Stunts, Zirkus, ein bisschen Sprechtheater. Für alle, die es nicht kennen, es sind nur Frauen auf der Bühne, alle sind nackt, aber das spielt dann irgendwann auch gar keine Rolle mehr. Viele schwärmen vom Empowerment, von der Selbstermächtigung, die sie erleben in den Aufführungen. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, Florentina Holzinger, Sie konnten ja heute nicht in diese 7-stündige Eröffnungsinszenierung gehen. Können Sie sich das vorstellen, einen Abend, der 7 Stunden lang ist? Einen eigenen Abend?
Ja, vorstellen kann ich mir alles, aber meine Aufmerksamkeitsspanne ist an sich nicht so lang. Ist relativ Netflix geschult, denke ich. Aber meine eigene Show fände ich selber schon ziemlich lang. Also in so 2,5 Stunden muss man auch schon mal aufs Klo rennen und so.
Wie ist denn das, wenn diese Aufführungen, die ja sonst die laufen in der Volksbühne, aber wenn die plötzlich von so einem anderen Publikum, das Theatertreffen-Publikum ist ja so ein bisschen gesetzteres in der Regel, wenn da jetzt ein anderes Publikum kommt, ist das eine andere Energie, die Sie auf der Bühne erleben? Also Sie waren ja mit Tanz schon mal da. Wie ist das?
Ja, aber das war ja dieses komische Covid-Jahr, deswegen, das gilt eigentlich nicht so wirklich. Habe ich jetzt nicht so Erfahrungswerte davon. Wird das ein anderes Publikum sein? Ah ja, na klar, bei Tanz hatten wir ja dann das Nachgeschobenere. Ja, stimmt, das war schon etwas älter. Weiß ich nicht, bin ich gespannt drauf, ob das jetzt wirklich was anderes ist mit dem Publikum, weil das natürlich mit Ophelia speziell ist jetzt hier in Berlin, weil wir ja doch schon viel vertreten waren hier. Und ja, ich frage mich, wer sind jetzt die Leute, die dieses Wochenende da sind?
Da kommen ja einige angereist auch, um sich das anzuschauen. Vor allen Dingen, glaube ich, kommen auch einige extra für ihre Aufführung nach Berlin, weil da ja ein gewisser Hype auch entstanden ist, weil alle so ein bisschen gespannt sind, auch auf die Provokation. Dafür sind sie inzwischen berühmt. Wahrscheinlich ist es ihnen relativ selber gar nicht mehr so wichtig. Nutzt sich dieses Etikett, Provokationsetikett irgendwann ab für Sie selber auch?
Ja, das ist für mich relativ bedeutungslos halt. Und aus meiner Warte aus ist Ophelia eigentlich ja vergleichsweise eine relativ unprovokative Show. Ja, insofern, also mit diesem Label der Provokation kann ich jetzt nicht so viel anfangen und insofern nützt sich auch nicht ab für mich.
Sie kommen ja, sind ja Tänzerin, Choreografin, kommen aus der Tanzszene, die ja schon von Hause aus internationaler und auch diverser ist. Ist sie auch experimentierfreudiger als die Theaterszene?
Kam mir subjektiv schon immer so vor, muss ich sagen. Ja. Beziehungsweise im Tanz hat man halt nie so explizit, wird man nicht so gefüttert mit Inhaltlichen, nehme ich an, weil halt dieses Verbale wegfällt. Und ich glaube dadurch, das führt zu einer, da ist das Publikum schon einmal offener und auch mehr darauf gefasst, selber viel zu interpretieren irgendwie. Und das ist mir auch wichtig, dass das Publikum das tut und dass es auch die Freiheit hat, das zu tun irgendwie. Und die Arbeit ist darauf angelegt, dass es das Publikum herausfordern soll, dass es seine eigene Interpretation schafft auch und dass es eben nicht so mit Worten gefüttert wird über diese Aboutness und so eigentlich.
Mhm. Denn es ist ja ein Körpertheater. Körper auf der Bühne sind ja auch was anderes als zum Beispiel im Internet, gerade wenn wir über die Nacktheit reden und extreme Aktionen, da wird es ja auch durchaus manchmal ein bisschen blutig bei Ihnen auf der Bühne. Da muss man dann durch, wenn man im Publikum sitzt. Das ist dieser Live-Effekt, der natürlich was ganz Besonderes ist, wenn man bedenkt, dass im Internet Nacktheit und auch sehr extreme Dinge vollkommen normal sind, man sie aber immer wegschalten kann. Dieses Nicht-Wegschalten ist wahrscheinlich das, was Ihre Abende dann auch für das Publikum so besonders macht, oder?
Ja, und ja, wie gesagt, das ist mir irgendwie wichtig, dass wir gemeinsam durch etwas, dass wir gemeinsam irgendwie gewisse Dinge da durchmachen im Laufe so eines Abends. Und ich meine, andererseits, kommt mir schon so vor, da bemühe ich mich zumindest, dass Leute dann auch dafür belohnt werden. Und wir spielen ja auch sehr mit diesem, was da jetzt echt ist und was nicht echt ist. Jetzt in Bezug auf das Blut sieht man sicher viel mehr Kunstblut als reales Blut, definitiv. Und wie gesagt, ich versuche da schon auch ästhetisch große Momente rauszuholen, die dann auch belohnend sind und die ja doch ein gewisses kathartisches Momentum dann haben für Leute.
Sie sind ja jetzt im Theater angekommen. Ich glaube, Ihre Performance ist die erste, die ausverkauft war beim Theatertreffen. Also alle sind heiß darauf, die Volksbühne ist sowieso immer ausverkauft, wenn Sie das spielen. Ich habe mich gefragt, es ist ja eigentlich diese Show ist so ein Spektakel und zieht so stark Publikum, dass ich mir vorstellen konnte, dass es schon Leute gibt, die sagen, oh, komm zu uns, wir sponsern dich oder so. Haben sich schon Sponsoren gemeldet, die sich irgendwie Florentina Holzinger unterstützen wollen oder vielleicht in größere Hallen holen wollen, größere Spektakel machen wollen, Red Bull oder so?
Hat sich lustigerweise noch niemand gemeldet. Also, oder auch zum Glück irgendwie, weil... Weil da wäre ich dann schon sehr versucht, würde ich sagen. Das käme dann unter Umständen nicht so cool rüber.
Okay, aber das können wir ja mal so raussenden, dass die Versuchung bestünde, wenn sich jemand melden möchte. Wir leiten das dann an Sie weiter.
Aber wir wollen Sie im Theater ja nicht verlieren.
Das stimmt.
Florentina Holzinger, ganz herzlichen Dank. Ihre Show Ophelia's Got Talent ist zu sehen in der Volksbühne. Du hast es gesagt, André, am Samstag? Jetzt am Samstag?
Samstag, Sonntag.
Ja. Aber es hat gar keinen Sinn hinzugehen, oder vielleicht kriegt man noch ein paar Restkarten, aber es ist ja eigentlich schon total ausverkauft. Aber
man muss die Hoffnung
Glück
nicht aufgeben, man
genau.
Kann es ja versuchen.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg für die Aufführung.
Dankeschön.
Ja, einer, der in jedem Fall alle 10 eingeladenen Inszenierungen beim Theatertreffen sehen muss, das ist in jedem Jahr der Alleinjuror für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis. In diesem Jahr ist das der Schauspieler Edgar Selge, selbst Theater-, Fernseh-, Filmstar. Er entscheidet am Ende darüber, wer die 5.000 € Preisgeld erhält. Er hat alle Aufführungen bereits als Aufzeichnung gesehen, schaut sich aber alle noch einmal live an hier vor Ort.
Ja, und heute Abend kann er nicht hier sein, daher haben wir ihn vor der Sendung getroffen und zwar in einem Berliner Park. Das wird man gleich hören, weil die Vögel zwitschern und wir wollten von ihm wissen, ob er diesen 7-stündigen Abend, das Vermächtnis, inszeniert von Philipp Stölzel, ob er ihn für einen guten, einen würdigen Auftakt hält.
Finde ich schon, ja, unbedingt. Das ist eine großartige, lang ausgebreitete Studie über Freundschaft, über Konkurrenz und über Empathie am Beispiel der Katastrophe der 80er Jahre, der AIDS-Katastrophe. Und das ist mit einer großen Spielfreude von den Beteiligten, wird dieser Abend getragen. Und da wird auch dem Bewusstsein der Schwulen der Raum eingeräumt, den sie wirklich verdienen in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Inszenierung.
Und es ist eine Inszenierung für die Schauspieler ja auch. Also die haben richtig viel zu tun. Ja. Die können aber auch wahrscheinlich dann, oder die können auch zeigen, was sie anzubieten haben an Emotionen, an Tiefe, an Feinheit. Das ist ein psychologisches Spiel.
Und ist das für Sie dann auch etwas, was schon mal gleich zum Auftakt sehr viel Material gibt für Ihre Aufgabe als Juror?
Ja, natürlich. Ich würde allerdings es ein bisschen anders beschreiben. Ich finde, das, was mich am meisten beeindruckt, ist das Zusammenspiel. Interaktion, kommunizieren auf der Bühne, das heißt also auch spontan reagieren oder jedenfalls mir den Eindruck verschaffen als da unten Sitzender, dass es spontan ist, das finde ich das Wichtigste in unserer Verabredungsöffentlichkeit.
War das leicht, Sie zu überzeugen, diese Position des Jurors einzunehmen? Man könnte ja vielleicht denken, dass Sie etwas enttäuscht waren vom Theatertreffen, weil Ihr großartiger Abend unter Werfung, den ja viele als heimlichen Kandidaten vor ein paar Jahren fürs Theatertreffen gesehen haben, nicht eingeladen wurde. Könnte ja sein, dass Sie gesagt haben, nö, da mache ich nicht mit.
Überhaupt nicht. Also diese Art nachtragender Betrachtungsweise ist mir vollkommen fremd. Ich habe auch damals eingesehen, dass das fürs Theatertreffen vielleicht nicht taugt, weil die Vorbehalte dem Stück gegenüber groß sind. Deswegen finde ich das Stück natürlich gerade richtig und gut. Und wir haben es trotzdem in Berlin gespielt, in der Volksbühne. Wir haben es in Recklinghausen gespielt, in München gespielt, in Frankfurt gespielt. Und ich bin auch noch beschenkt worden mit dem Faust und mit dem Schauspieler des Jahres. Also was will ich mehr?
Also vielleicht zur Vollständigkeit, das war eine Inszenierung von Karin Bayer aus dem Schauspielhaus Hamburg. Und es ist ein, glaube ich, 3-Stunden-Performance-Ritt, ja, bei dem Sie alleine die ganze Zeit auf der Bühne zu sehen sind.
Trotzdem würde ich gerne noch eines dazu sagen. Ich würde gerne dazu sagen, dass auch diese Arbeit, auch wenn nur einer auf der Bühne steht, eben eine Ensemblearbeit ist oder eine Gemeinschaftsarbeit ist. Denn die dramaturgische Fassung dieses Abends, die Regie und das Bühnenbild sind genauso wichtig wie der da oben steht. Und alles das gemeinsam hat diesen, finde ich auch, besonderen Abend geschaffen.
Das gilt natürlich für alle Inszenierungen auch, die beim Theatertreffen zu sehen sind. Sie müssen trotzdem eine Person auswählen. Sie müssen eine Person bestimmen, von der Sie das Gefühl haben, da passiert was ganz Außergewöhnliches. Da sehe ich was, was ich bei anderen nicht sehen kann. Wie gehen Sie daran oder was für Sie zumindest eindeutig beeindruckt? Was sind denn da die Kriterien?
Ja, also ich finde überhaupt nicht, dass ich da etwas finden muss, was ich bei anderen nicht sehe. Das sehe ich gar nicht so. Ich suche auch nicht den einsamen Star oder das einsame Genie, weder weiblich noch männlich. Ich halte auch nicht so viel von meiner eigenen Urteilskraft, nicht so viel wie von Ihrer. Das sage ich Ihnen ganz offen und ohne Ironie. Ich bin in einem anderen Bereich tätig, in dem die Urteilskraft eine etwas untergeordnete Rolle spielt. Und ich werde auch offenlegen, dass ich die beste schauspielerische Leistung bewusst in einer Inszenierung suchen werde, die mir als Ganzes gefällt. Das ist nun mal so. Und ich finde, wenn die Dramaturgie gut ist, die Mitspieler gut sind, die Regie und das Bühnenbild gut ist, dann kann auch der Schauspieler zu der Form auflaufen oder die Schauspielerin, in der wir sie alle sehen wollen. Theater ist ein Gesamtkunstwerk, da beißt die Maus keinen Faden ab, das müssen wir im Auge behalten. Und die Kriterien, also soweit ich weiß, ich habe ja die Aufführung alle auf Video gesehen, da gibt es mehrere. Ja, da gibt es mehrere Personen, die da in Frage kommen. Und für wen ich mich dann letzten Endes entscheide, dazu werde ich auch Berater an mich heranziehen. Das werde ich besprechen, wer für wen auch dieser Preis am produktivsten ist. Es gibt einige Schauspieler, oder Schauspielerinnen, die auf eine Weise durchgesetzt sind, dass sie diesen Preis vielleicht nicht brauchen. Andere könnten die notwendiger brauchen. Es kann aber auch sein, dass ihn der oder diejenige kriegen muss, die da oben ist, weil das einfach so stark ist im Augenblick. Also das ist noch ganz offen. Ich würde sagen, auch hier das wichtigste Kriterium ist, ob eine Frau oder ein Mann in der Lage ist, mit den Mitspielern gemeinsam zu spielen. Also die Interaktion ist mir wichtiger als die virtuose Einzelleistung.
Aber das hat ja dann auch ein bisschen was mit Unterordnung tatsächlich zu tun. Also das ist ein Diskurs, den wir sehr häufig führen in den letzten Jahren, dass Schauspielerinnen und Schauspieler, gerade auch junge Leute, die den Beruf ergreifen, sagen, es geht schon auch darum, die eigene Persönlichkeit nicht aufzugeben. Ich möchte mich auch zeigen, ich möchte auch etwas über mich sagen. Das ist in vielen Inszenierungen ja auch verlangt. Und demgegenüber kam auch immer wieder mal so eine Kritik, so ein starkes Regiekonzept gibt Schauspielerinnen und Schauspielern gar keine Freiheit, die können sich nicht entfalten. Da haben Sie dann aber offensichtlich doch auch eine andere Grundvorstellung davon, was Theater ist.
Ja, nee, ich würde Ihnen auch gar nicht zustimmen, das habe ich überhaupt nicht gemeint. Um frei zu sein auf der Bühne, um wirklich zu spielen, braucht es meiner Ansicht nach auch am Theater und innerhalb des Theaters eine Form von Freiheit untereinander. Das heißt, die politische Arbeit, die eigentlich stattfinden muss, ist nicht die des Verkündens auf der Bühne, sondern der Strukturen im Theater. Interessant ist, dass eben ausgerechnet die Arbeit von Sommernachtstraum in Basel, das einzige Theater, das das irgendwie geschafft hat, flache Hierarchien auch in Verträgen umzusetzen, den Eindruck erweckt, als kämen da aus dem Lehrerzimmer, die diesen Sommernachtstraum spielen wollen, lauter geladene Menschen, die endlich einmal in einer nicht öffentlichkeitsfähigen Sprache sagen wollen, wie ihnen zumute ist.
Jetzt haben Sie schon alle Inszenierungen gesehen, Herr Säge. Wir wissen, dass Sie uns jetzt nicht verraten, wer Ihr Favorit ist. Es gibt ja wahrscheinlich schon mehrere, die Sie so im Auge haben. Sie gucken sich wahrscheinlich das eine oder andere nochmal an. Und gibt es was, wo Sie sagen, jetzt mal abgesehen von dem oder der Nachwuchsschauspielerin, wo Sie sagen, das ist eine Inszenierung, auf die freue ich mich ganz besonders, die in echt zu sehen?
Ja, ich habe ja noch keine in echt gesehen. Also ich freue mich auf den Sommernachtstraum, ich freue mich auf Kinder der Sonne. Ich freue mich auf die Nora, die ich neulich sehen wollte. Da war aber die Hauptdarstellerin krank. Bus nach Dachau, alle. Ich freue mich auf alle Inszenierungen. So, fertig.
Ja. Dann ganz herzlichen Dank und viel Spaß. Ja, der Schauspieler Edgar Säge. Und jetzt hören wir im Hintergrund hier schon so einen Rausch. Das ist der Applaus, der Schlussapplaus. Viel später als gedacht. Und wir hören auch Jubel. Wir sind Fazit heute live vom Berliner Theatertreffen, vom Eröffnungsabend. Und Edgar Säge, den wir gerade gehört haben, der muss ja nur einen Nachwuchsdarsteller finden, eine Nachwuchsdarstellerin. Die Jury des Theatertreffens, die musste ja die 10 bemerkenswerten Produktionen im ganzen deutschsprachigen Raum entdecken. Und eine davon ist ja heute Abend hier zu sehen, die 7 Stunden. Und eine von den Kritikerinnen, die diese Inszenierung mit ausgewählt hat, ist Sabine Leucht. Schön, guten Abend.
Guten Abend.
Sabine Leucht, Sie sind jetzt schon extra für uns früher rausgekommen. Vielen Dank dafür. Die Suche nach 10 Arbeiten des Jahres, die dem Kriterium bemerkenswert standhalten, war die einfach?
Also das Kriterium bemerkenswert hat ja den großen Vorteil, dass man das wirklich jedes Jahr und eigentlich auch an jeder einzelnen Arbeit neu diskutieren, neu konturieren kann und auch muss. Das ist zugleich auch der Nachteil, weil da natürlich für jeden unter Umständen etwas anderes bemerkenswert ist. Der eine, der hat seine Best-of-Vorstellung oder Produktion von vor 10 Jahren im Kopf und sucht nochmal genau das gleiche Erlebnis irgendwann wieder zu haben. Und der andere oder die andere hat irgendwie vielleicht mehr so eine politische Agenda oder will emotional berührt werden. Und darüber einigt man sich dann eben bei jeder einzelnen Sichtung, für die es ein Jahr gibt. Genau.
Das mit dem emotionalen Berührtsein hat ja offenbar heute geklappt, weil immer ja. Der Applaus läuft immer noch.
Da sprechen wir doch mal kurz über diesen Abend, über die erste Aufführung, die wir beim Theatertreffen sehen können. Das Stück von Matthew Lopez ist klassisches amerikanisches Erzähltheater und eben wirklich Emotionstheater mit großer psychologischer Einfühlung. Da geht es nicht um viele Diskurse, auch ein bisschen, aber eher so im Hintergrund. Ist das etwas, was Sie als typisch empfunden haben, vielleicht jetzt auch immer noch in der Nach-Corona-Zeit, dass die Theater wieder Geschichten sinnlich erzählen wollen fürs Publikum? So eine Inszenierung wie heute haben wir schon sehr lange nicht mehr beim Theatertreffen gehabt.
Ich glaube, der Abend ist sowieso sehr besonders, weil er eben in dieser Breite, in der er erzählt und in den Gefühlen, die er aufruft, sehr schon auch sehr amerikanisch ist, sehr, sehr dezidiert, sehr, sehr ausführlich, auch erklärend, dass man das mit so einem großen Ensemble macht und sowohl offenbar Publikum als auch Theater Lust haben auf diese Art zu erzählen und dieses Bad im Gefühl, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Also das glaube ich schon auch, dass man da nochmal so in die Vollen geht und wirklich diese ganzen Menschen wieder auf der Bühne hat. Und warum wir das ausgewählt haben, hat vielleicht auch mit uns zu tun, dass man auch so einen Hunger wieder entwickelt hat in der Zeit, auch als Zuschauer. Oder Sie hören jetzt den Applaus.
Ja,
es ist hier auch heute mehr gelacht worden als in München, als ich das gesehen habe. Das Publikum geht da einfach mit. Und
es wurde hinter uns auch geweint. Also wir haben auch Menschen tatsächlich ihre Taschentücher rausholen hören. Also es ist ein Abend, der emotionalisiert, erstmal bevor er einen Diskurs aufmacht.
und einfach in so einer Selbstverständlichkeit so eine schwule Geschichte zu erzählen, die dann innerhalb von einer halben Stunde oder so wirklich ein vollkommen bunt gemischtes Publikum mitnimmt und das in so einer Selbstverständlichkeit, das ist auch, glaube ich, was Besonderes.
Vielleicht sagen wir noch ein Wort dazu. Das geht um die AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren. Es sind auf der Bühne also fast ausschließlich Männer am Schluss. Das haben wir jetzt leider verpasst, weil wir früher raus mussten. Ist auch Nicole Hesters da noch zu sehen. Also ein sehr auffühlender Abend war das heute, denke ich. Und wir hören ja auch, dass der Applaus nimmt gar kein Ende. Wir sprechen jetzt noch über was anderes als über die Auswahl beim Theatertreffen. Es gibt nämlich im Rahmen des Theatertreffens wird ein Buch vorgestellt und das heißt Status Quote Theater im Umbruch, Regisseurinnen im Gespräch. Und das passt ja insofern ganz gut hierher, als dass Yvonne Büdenhölzer vor vier Jahren die Frauenquote, eine 50% Frauenquote für die Regie, für die eingeladenen Inszenierungen ausgerufen hat. Am Anfang hieß es so, oh Gott, das ist das Ende der Kunst. Einige fanden das ganz toll. Also es gab viele, viele Diskussionen. Und inzwischen ist es relativ selbstverständlich geworden oder zumindest gar nicht so problematisch, diese Arbeiten zu zeigen, zu finden. Wie war das bei der diesjährigen Auswahl? Ist das inzwischen Normalität?
Es ist, glaube ich, nach wie vor nicht so leicht, diese Arbeiten zu finden, aber es hat sich sehr gelohnt, danach zu suchen. Und es ist immer noch eine Suche, weil nach wie vor es gibt mehr Frauen mittlerweile, mehr Regieführende, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, das ist jetzt so langsam, pendelt sich das immer so um dieses eine Drittel der Regieführenden sind Frauen ein und es kriecht so langsam über diese 30%-Linie drüber. Und ganz allmählich, wie man jetzt eben auch aus Frankfurt gerade gehört hat, kriegen sie dann wirklich auch mal geballt die große Bühne. Es ist aber
Frankfurt hat man jetzt gerade beschlossen, eine 100%ige Frauenquote für die nächste Spielzeit einzuführen. Mhm.
Genau, Anna Bergmann hat es ja in Karlsruhe auch schon mal gemacht, eine Spielzeit. Aber es hat sich gelohnt, die zu finden. Und deshalb haben wir auch dieses Buch gemacht, was Sie, glaube ich, eben gerade schon mal kurz angesprochen haben.
Genau, das Buch ist auch sehr interessant, weil Sie da wirklich mit ganz vielen Regisseurinnen, die zum Theatertreffen eingeladen wurden oder auch in diesem Jahr eingeladen sind, gesprochen haben darüber, wie Sie diese Quote überhaupt empfinden. Und das ist ja sehr interessant zu lesen, weil da natürlich auch nicht nur gesagt wurde, toll, 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 haben wir nur drauf gewartet, sondern auch die Schwierigkeiten der Regisseurinnen mit dieser Quote zum Ausdruck kommt. Was sind denn da so Ihre Erkenntnisse? Was haben diese Regisseurinnen Ihnen berichtet?
Also sowohl wir haben alle Regisseurinnen interviewt und also wir heißt meine Kollegin Petra Paterno und Katrin Ullmann und auch ein paar ehemalige und noch Theatertreffen-Jury-Kolleginnen. Wir haben das nicht alleine gemacht. Alle 19, die in den 4 Jahren nach Einführung der Quote eingeladen waren und auch einige davor. Und ja, es ist ambivalent. Also man hat natürlich irgendwie automatisch diesen Malus, dass man vielleicht doch nur eingeladen worden ist, weil es diese Quote gibt. Aber unterm Strich ist die Tendenz eigentlich pro Quote eher so zusammenfassend gesagt, schade, dass man sie braucht, aber sie hat was bewegt und das hat sie. Und wir haben das Buch ja unter anderem gemacht, weil wir diese ästhetische Vielfalt auch einfach beeindruckend fanden, die eben durch die nach der Einführung der Quote und dass man eben suchen muss, zum Vorschein gekommen ist.
Status Quote, Theater im Umbruch, Regisseurinnen im Gespräch, so heißt das Buch, ist erschienen im Henschel Verlag und eine der Mitherausgeberinnen ist Sabine Leucht und auch Mitglied der Kritikerjury hier beim Theatertreffen. Sabine, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, und wir haben vorhin Florentina Holzinger gehört. Sie ist mit ihrer Produktion nicht die einzige Berliner Produktion, die hier beim Theatertreffen eingeladen ist, sondern vom Deutschen Theater kommt Der Einzige und sein Eigentum. Und das ist eine Art Musiktheater und zwar mit Musik von PC Nackt. Das ist in einem sehr faszinierenden Bühnenbild auch gespielt. Und wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Musik, die in Der Einzige und sein Eigentum zu hören ist.
Ich und ich. Menschheit. Aus das Nichts, das Wahrheit, so es mich gibt, wahr wird. Wir machen es wahr. Mein alles Ich, mein alles Nichts Ich, mein alles erschöpfendes Ich. Einzig Nichts. Ich, die Einzige bin, die Leere bin, im Sinn, in allem bin, Schöpferin, bis dahin.
Wie steht es mit der Menschheit? I am fucking loving it. Wenn ich sein könnte wie du, wenn ich möchte sein wie du. Wie steht es mit der Menschheit? I am fucking loving it. Wenn ich sein könnte wie du, denn ich möchte sein wie du.
Ja, das ist Musik aus Der Einzige und sein Eigentum, eine Produktion vom Deutschen Theater Berlin, auch hier zu sehen im Rahmen des 60. Berliner Theatertreffens. Und die beiden, die da auch den Hut aufhaben, oder zwei davon, sind jetzt bei uns nach diesem siebenstündigen Abend. Und es ist zum einen der neue Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Peß. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Abend und schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Und ja, eigentlich stellt man die Frau zuerst vor. Caroline Hochleichter, eine von den dreien aus dem Theatertreffen Leitungsteam. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Wie geht's denn so nach 7 Stunden?
Fantastisch. War ein ganz toller Abend. Unheimlich intensiv, unheimlich toll gespielt. Ein wahnsinnig tolles Ensemble. Ein unheimlich intelligenter Text. Sehr berührend. Musste mir die Tränen aus den Augen wischen zwischendrin, weil es fast wie Kino.
Ja, wir haben ja das Ende jetzt leider verpasst. Wurde geweint am Ende viel, Caroline?
Es wurde fast geweint, würde ich sagen, ja. Sehr, sehr beeindruckend.
Okay, aber unabhängig von der Auftaktinszenierung heute Abend, ist das ja auch Ihre Premiere für das Theatertreffen jetzt. Wie fühlt sich das denn für Sie an, dass es jetzt so richtig losgeht? Sie haben heute hier das Publikum begrüßt, bevor die Premiere stattgefunden hat. Was ist das für ein Gefühl, dass es jetzt heute soweit ist?
Es ist ein großartiges Gefühl, weil wir tatsächlich jetzt merken, wie lange wir eigentlich darauf gewartet haben, dass dieser Startschuss jetzt gefallen ist. Und wir freuen uns total auf das Festival und die 18 Tage, die jetzt kommen.
Es ging ein bisschen holprig los mit dem Team. Ihr wart zu viert am Anfang. Es ist ein internationales Team, also 4 Frauen anfangs aus Polen, der Ukraine und 2 aus Deutschland. Eine aus dem Team hat sich kurz vor Beginn des Festivals verabschiedet. Es war wahrscheinlich dann nicht immer leicht, auf einen Nenner zu kommen. Was war der Grund, dass ihr euch dann verkleinert habt?
Es gab eigentlich nicht so einen eindeutigen Grund. Es ist ja so, dass wir in der Konstellation so jetzt zum ersten Mal zusammenarbeiten. Es gab Konstellationen, die davor schon existiert haben, zwischen Joanna Nutzkowska und mir zum Beispiel, Joanna Nutzkowska und Olinda Apcel. Und trotzdem war das alles einfach ein großer gemeinsamer Findungs- und auch Erkundungsprozess dessen, was es heißt, diese Leitung zu übernehmen und auch dessen, was es heißt, in dieser Institution gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und da gab es eben leider ein paar Reibungsverluste, aber jetzt sind wir da ganz gut aufgestellt.
Der Krieg spielt eine zentrale Rolle in diesem Jahr, der Krieg in der Ukraine. Hat das auch zu tun mit der neuen Leitung, die ja natürlich ganz persönliche polnische und auch ukrainische Perspektiven mitbringt?
Ja, das ist so, dass das natürlich in unserem Arbeitsalltag einfach tägliches Thema ist. Und das ist auch sehr interessant, finde ich, so für eine Leitungskonstellation tatsächlich in dieser Mehrsprachigkeit und in dieser Transkulturalität zusammenzuarbeiten, weil man natürlich dann sehr viel besser spürt, was das heißt, wirklich mit all diesen verschiedenen Realitäten gemeinsam zu leben und zu arbeiten.
Und dazu gehört auch ein neuer Schwerpunkt, den Sie eingebracht haben ins Theatertreffen. Zu den 10 Inszenierungen gibt es jetzt noch 10 Treffen. Die sollen neue Resonanzräume eröffnen, so haben Sie das gesagt. Wir haben hier in der Sendung schon Jana Szostak gehört, als Teil des Solidarity-Treffens. Aber es gibt auch ein Verantwortungstreffen, ein Hör-Story-Treffen, Frauen im Krieg, Transfeminist-Treffen. Das ist etwas, was Ihnen wichtig ist, um diese Außenwelt in das Theatertreffen nochmal auf eine andere Weise mit hineinzuholen. Mit den Inszenierungen selber hat das ja erstmal nichts zu tun.
Naja, so und so würde ich sagen. Also es ist so, dass uns interessiert einfach, was wir hinzufügen können zu dem, was in den 10 bemerkenswerten Inszenierungen ohnehin vorhanden ist. Und da gibt es natürlich einerseits diese mehrsprachige europäische Komponente, die wir hinzufügen können. Und gleichzeitig gibt es natürlich ganz viele Themen, die sich aber auch natürlich wiederfinden in den 10 Inszenierungen. Also wir betrachten das keineswegs als so 2 getrennte parallele Spuren, sondern uns geht es eigentlich genau darum, die Verknüpfungen und die Überschneidungen und auch die Multiplikatoren vielleicht zu finden.
Matthias Pees, was würden Sie grundsätzlich sagen, wie würden Sie das Theatertreffen definieren? Was zeichnet es gegenüber anderen Festivals aus?
Naja, erstmal ist es doch, glaube ich, das größte Theaterereignis, was sich so in der Zusammenschau und in der Kulmination von dem, was in den vergangenen 12 Monaten ein bisschen zeitversetzt ist es ja immer die Auswahl, bis wir dann im Mai dazu kommen, es zu zeigen. Erstmal ist das, glaube ich, was sehr Einmaliges in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wo das seit fast 60 Jahren veranstaltet wird. Dieses Jahr ist die 60. Ausgabe. Und es ist, glaube ich, ein Festival, auch wo sich die Theaterlandschaft und die Theaterlandschaften, die das ja, glaube ich, auch mittlerweile in vielfältiger Weise geworden sind, nicht nur was die größere Internationalität und Diversität im Theater angeht, auch was die verschiedenen Arbeitsweisen im Theater der freien Szene, die in den letzten 15 Jahren viel stärker dazugekommen ist, die körperlicheren Arbeitsweisen, also viele Formen von Theater angeht. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, und das ist etwas, was sich in den 10 Treffen hier nun auch wiederfindet, womit haben sich denn die Theaterschaffenden, das Theaterpublikum, Land auf, Land ab im deutschsprachigen Raum und vielleicht sogar über ihn hinaus in den vergangenen 12 Monaten beschäftigt? Das sind ja keine Themen, die wir aufgrund von eigenen biografischen Besonderheiten hier einfach dazu erfunden haben, sondern der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg, dieses plötzliche Zerplatzen vielleicht auch für viele eines gesamtgroßeuropäischen Traumes, der vielleicht, als man mal angefangen hat zu behaupten, die Geschichte sei jetzt zu Ende und alles sei eitel Sonnenschein, für manche oder zu viele begonnen haben mag. Damit haben sich die Theater im deutschsprachigen Raum in den vergangenen 12, 13, 14 Monaten, glaube ich, die mit fast nichts anderem beschäftigt. Und das ist etwas, was das Theatertreffen im Theater und im Treffen mehr widerspiegeln kann und soll. Das ist auch eine Tradition des Theatertreffens. Die haben wir gar nicht neu erfunden. Die haben wir auch übernommen und versuchen sie nochmal neu zu systematisieren.
Ja, dann vielleicht noch ganz kurz. Worauf freuen Sie sich jetzt besonders in den nächsten 18 Tagen?
Oh, ich freue mich jetzt auf alle Veranstaltungen, ehrlich gesagt. Ich kann das überhaupt nicht unterscheiden. Also es gibt viele Highlights im Programm und ich kann alle nur ganz herzlich einladen, vorbeizukommen.
Dann lassen wir Sie jetzt mal ziehen, weil hier die Preisverleihung ansteht, nicht wahr? Und gibt es eigentlich einen neuen Wimpel oder irgendwie, wie gibt es einen neuen Preis? Wie sieht der aus?
Es gibt eine Urkunde und dann gibt es eins von unseren ukrainischen Postern, die genau hinter Ihnen zu sehen sind.
Genau, wir stehen vor einer riesigen Posterplakatwand, gestaltet von ukrainischen Künstlern. Und wir danken sehr Caroline Hochleichter vom Theatertreffen Leitungsteam und Matthias Pees, dem neuen Intendanten der Berliner Festspiele.
Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und wir reichen das Mikro gleich weiter, beziehungsweise die Kopfhörer, an den Mann des Abends, der uns heute die Eröffnungsinszenierung beschert hat. Das ist der Regisseur Philipp Stölzel. Ja, man kann ihn kennen. Er hat schon Videos gedreht, Musikvideos für Madonna, für Marius Müller-Westernhagen, hat viele Opern inszeniert, ist also jemand, glaube ich, der das Timing ganz gut drauf hat. Und er hat uns heute diesen 7-stündigen Abend beschert. Erstmal schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch für die Einladung zum Theatertreffen.
Ja, ich freue mich sehr. Das ist eine tolle Ehre für uns und für mich, für das Residenztheater, für das Stück. Wir freuen uns ungemein.
Wir haben schon mehrfach heute Abend darüber gesprochen. So lange Abende gab es doch relativ selten. Es gab schon einige sehr lange, aber es ist einer der längsten. Es ist also Theater-Binge-Watching, das ist immer wieder gesagt worden. Als Sie sich dazu entschlossen haben, diesen Abend zu machen, hatten Sie da nicht vielleicht doch einen kurzen Moment das Gefühl, was mache ich, wenn mir da das Publikum abspringt in einer so langen Geschichte, die ich da auf die Bühne bringen muss?
Na, ich habe den Text gelesen und war sofort verknallt in diese tolle Geschichte. Und wusste, das muss ich machen und wusste auch, dass es, wenn es schon beim Lesen trägt, wird es auch für den Abend tragen.
Hatten Sie das Gefühl, dass das Publikum anders reagiert hat hier in Berlin? Also wir haben gerade schon Sabine Gleucht gehört aus der Kritikerin-Jury, die sagt, in München waren die Leute nicht so emotional wie hier.
Ich glaube ich nicht, ehrlich gesagt. In München ist es ja ein Riesenhit. Die Leute sind teilweise 4-5 Mal drin. Und da wird auch sehr viel gelacht und viel geweint. Also ist, glaube ich, kein Unterschied.
Aber das scheint ja auch wirklich ein Bedürfnis da zu geben, was zu sehen, was wir im deutschen Stadttheaterbereich, deutschsprachigen Stadttheater, Staats- und Stadttheater, gar nicht mehr so häufig sehen. Also eine große emotionale Geschichte, die nicht eben so hauptsächlich aus Diskursen besteht, sondern ganz altmodisch, sage ich jetzt mal, von Menschen erzählt und deren auch ganz privaten Problemen. Das scheinen die Menschen auch vermisst zu haben im Theater. Haben Sie den Eindruck auch?
Also ich hoffe das. Ich kann nur von mir selber als Publikum ausgehen. Ich gucke auch ganz viel performatives Theater, aber ich freue mich wahnsinnig, wenn es um ein richtiges Menschenbild geht auf der Bühne. Also die wahren Menschen und die Liebe und Leiden und Abstürze, die sich vor deinen Augen ereignen, ist eigentlich eine Urkraft des Theaters, dass sie eben so emotional berühren kann. Und das finde ich, also ich mag das besonders gerne.
Sie haben ja vorher bei der Pressekonferenz gesagt, das kann man so wegbingen wie eine HBO-Serie oder eine Netflix-Serie.
Wegbingen.
Wegbingen, das klingt jetzt so negativ. Also ich meine, das kann man halt so, das ist halt so angelegt, als das sozusagen mit so viel Spannungsaufbau, dass man diese 7 Stunden dranbleibt. Sie haben auch gesagt, dass Sie so das Stück schon gelesen haben, dass Sie gar nicht mehr aufhören konnten, als Sie es in der Hand hatten.
Die Frage, das Wegbingen ist eben, das Bingen ist ja so ein Begriff dafür, dass du sagst, du hast eine Erzählung, die dich so fesselt, dass du dann einfach am Stück das nicht mehr, wie ein Buch hat man manchmal auch beim Lesen, dass man sagt, schlägst du auf und kannst einfach, musst bis zum nächsten Morgen lesen.
Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, das ist ja bei einer Serie im Film, also gestreamt, da ist ja eine Situation, da kann ich jederzeit doch unterbrechen und mich ablenken. Wir sind hier im Theater, wir haben zwar 3 Pausen gehabt, oder waren es 4, ich weiß gar nicht mehr, mehrere auf jeden Fall.
Ja, aber genug, um zu gehen, wenn man will. Und
man kann gehen, aber dann kann man ja nicht wieder fortsetzen. Das heißt, was unterscheidet für Sie dann diese Arbeit für die Bühne vom Film machen?
Na, ist natürlich was völlig anderes. Eine Bühnenform ist eine eigene. Du bist drin und hast eigentlich vor, bis zum Ende zu bleiben. In München läuft das ja auch in 2 Abenden, also man kann auch es ein bisschen in 2 Portionen bekommen. Das ist halt interessant, dass dieser Autor, Matthew Lopez, der hat da 7 Jahre lang dran geschrieben, der hat eigentlich versucht, da sozusagen narrative Prinzipien vom seriellen Erzählen, wie wir es eben kennen, von der Serienwelt auf die Bühne zu übertragen. Und das macht er eben sehr gut, nicht nur, weil genug Twists und Cliffhanger, sondern weil die Figurenbögen eben so groß sind, dass du eigentlich immer weiter gucken möchtest. Du möchtest dieser Geschichte folgen, weil sie dich eben kriegt. Also emotional berührt und an Hand nimmt und bis zum Ende durchführt.
Ja, vielen Dank, Regisseur Philipp Stölzel. Das war ein großartiger Abend für uns.
Und jetzt geht es, glaube ich, auf die Bühne nebenan. Genau. Alle haben sich ja so langsam im Foyer versammelt und jetzt gibt es gleich diese besagte Urkunde, glaube ich, ne?
Ich weiß gar nichts drüber, aber ich freue mich auf was auch immer.
Sie kriegen gleich eine Urkunde und ein Plakat, haben wir doch gerade gehört. Genau. Also herzlichen Glückwunsch nochmal zur Einladung hier zum Theatertreffen. Ja. Ist ja auch Ihr Debüt, Herr Stölzel, ne? Also das erste Mal Theatertreffen.
Ja, ich habe überhaupt erst seit kurzem angefangen, Schauspiel zu inszenieren. Das ist für mich überhaupt eine schöne Entwicklung, dass sich das Theater so zurück in mein Leben schleicht. Wunderbar.
Das heißt, es bleibt da auch in Ihrem Leben? Wir können noch
unbedingt
mehr von Ihnen sehen?
Ja, unbedingt.
Okay, dann ganz herzlichen Dank und schönen Abend noch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, und wie kann man Theater machen, während der Krieg stattfindet? Das fragen sich derzeit vermutlich viele TheaterkünstlerInnen, aber besonders schwierig ist es natürlich für diejenigen, die unmittelbar davon betroffen sind. Das Theatertreffen hat einige von ihnen eingeladen ins Rahmenprogramm.
Genau, einer davon ist der ukrainische Schauspieler und Performer Danilo Schramenko, der mit seiner Performancegruppe Hooligan Art Community ein Bunker-Kabarett entwickelt hat in einem Luftschutzbunker in Kiew. Wir haben Danilo Schramenko vor der Sendung getroffen und ihn gefragt, ob da nicht schon im Titel eigentlich ein extremer Widerspruch liegt. Bunker Kabarett.
We think it's a quite funny name.
Ich finde, es ist ein ziemlich witziger, eingängiger Titel. In der Performance geht es dann um unsere eigene Geschichte und die unserer Freunde im Krieg. Aber es ist eben nicht bloß dokumentarisches Theater. Natürlich wollten wir uns mit dem Krieg auseinandersetzen, aber es ist eigentlich unmöglich, das in dem Moment zu tun, wo der Krieg tatsächlich stattfindet.
Für mich ist es wie ein Failure. Es ist wie, und du kannst auf der Stage sehen, wie ein realer Failure von Actors.
Für mich kann das nur scheitern. Und genau das sieht man dann auch auf der Bühne. Das Scheitern von Darstellern. Ich meine, wie kann man im Theater über einen Genozid sprechen, der in diesem Moment passiert, und Kunst daraus machen? Letztlich ist das absurd und man wird dann automatisch albern. Genau damit arbeiten wir aber ganz offensiv. Man denkt, man muss da jetzt ganz ernst darüber reden, aber es ist eigentlich unmöglich.
Now we say you about war. It will be very serious, but it's like a kind of impossible.
Also bedeutet das ja auch, dass durch den Humor, durch die Musik, durch den Tanz für Sie da eine andere Ebene entsteht, mit der aktuellen Situation umzugehen und sich da auch ein Stück weit drüber hinwegzusetzen und die Kunst dafür auch zu benutzen, gar nicht um irgendwas nur aufzuarbeiten, sondern in der Kunst selber eine Kraft zu finden.
First of all, idea was intention create for audience, for Eastern European audience to speak about this problem.
Die erste Idee war es, für ein osteuropäisches Publikum dieses Problem auf die Bühne zu bringen, unsere Erfahrungen zu vermitteln. Am Ende war es dann aber für uns selbst sehr hilfreich, denn wir Künstler in Kiew konnten eigentlich gar nicht mehr über Kunst und Theater nachdenken. Das hat im Augenblick überhaupt keinen Sinn.
Then while we started to do it, it's like was of course as a therapy somehow.
Als wir dann doch an der Performance gearbeitet haben, war es schon eine Art Therapie für uns. Das passierte einfach ganz ungeplant. Jetzt können wir auf Tour gehen, über weitere Projekte nachdenken, aber es war erst einmal tatsächlich eine Art Therapie, die sich bei der Arbeit von selbst ergeben hat.
We now can keep going and tour this project and think about next projects, but yeah, but it wasn't accidentally therapy.
Wie ist es, wenn Sie das jetzt hier nach Berlin bringen, zu einem Festival, während in Ihrer Heimat gekämpft wird, Krieg ist? Was für eine Erwartung oder vielleicht Hoffnung haben Sie, wenn Sie an das deutsche Publikum denken, dem Sie Ihre Arbeit hier zeigen?
Yes, so we already like play 30 show. Like in Germany already, in UK, Ireland, and we like.
Wir können unser Stück jetzt 30 Mal aufführen. Wir haben es auch schon in England und Irland gezeigt. Es ist schon ein seltsames Gefühl, Performances aufzuführen, während unsere Freunde kämpfen, sich der Armee anschließen. Aber für mich hat das, was wir tun, einen Sinn, weil wir kulturelle Brücken für die Zukunft bauen. Zum Beispiel, wenn wir auf verschiedenen Festivals auftreten. Und nach unseren Auftritten sprechen wir mit den Menschen und sammeln Geld für unsere Armee, für unsere Freunde und Eltern, die an der Front stehen.
But of course, like, and still, like, it's a little bit cliché, that it's like in Ukraine, very sad. So it's still even in Ukraine, in Kyiv, in Kharkiv, Odessa, Lviv, people have parties, people drink coffees, eat croissants and have good time. So it's.
Man sollte allerdings nicht vergessen, auch in der Ukraine, selbst in Kharkiv und Odessa, veranstalten die Menschen Partys, trinken Kaffee, essen Croissants und amüsieren sich. Die Menschen versuchen überall ein gutes Leben zu leben und sich Normalität zu bewahren. Ich fühle mich da nicht schuldig. Klar, als Mann könnte ich auch in der Ukraine sein und in den Krieg ziehen, aber irgendwie hat das Leben mich nun hierher gebracht, auf Tour mit diesem Projekt. Und mir scheint es sinnvoll zu sein, diese Brücken zwischen den Ländern zu bauen und immer weiter über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, nicht damit aufzuhören.
To build the bridges between societies and speak about this war in Ukraine. To keep going. Speak, speak, speak. Non-stop.
Danilo Schramenko von der Hooligan Art Community. Thank you very much.
Thank you very much.
Ja, das Bunker-Kabarett von Danilo Schramenko und der Hooligan Art Community, das ist hier zu erleben im Rahmenprogramm des Berliner Festspiels, nein, des Berliner Theatertreffens. Und von dort kommt diese Live-Sendung von Fazit kam, muss man sagen, denn wir sind schon am Ende der Sendung. Das war schon Fazit live vom Eröffnungsabend dieses Jubiläums. Jahrgangs, dem 60. Ausgabe des Theatertreffens hier im Haus der Berliner Festspiele, heute mit
André Mumort
und mit Susanne Burkhardt. Und wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Team Claudia Wieler, Thorsten Juch und Uwe Lauschke. Und wenn Sie wollen, hören Sie diese Sendung nach in der kostenlosen Deutschlandfunk-Audiothek oder unter Deutschlandfunk-Kultur.
Ja, morgen gibt's Fazit wieder ganz regulär aus dem Studio. Wir wünschen Ihnen erstmal eine gute Nacht und geben Ihnen noch, wir hören es im Hintergrund schon ein bisschen, etwas Musik mit auf den Weg. PC Nackts Musik aus Der Einzige und sein Eigentum. Falls Sie es nicht nach Berlin schaffen, 3 Inszenierungen dieses Theatertreffens können Sie ganz bequem von zu Hause schauen. Dreisat hat sie mitgebracht. Geschnitten. Alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Berliner Festspiele. Wir danken fürs Zuhören und sagen Tschüss.
Tschüss.